Jetzt konnte man die Ankunft des Imperators und seines Gefolges bereits hören. Die Sardaukar, die ihn umgaben, marschierten mit kräftigen Schritten, um sich selbst Mut zu machen. Am Eingang des Hauses wurden Stimmen laut. Gurney Halleck trat ein und ging auf Stilgar zu, um einige Worte mit ihm zu wechseln. Dann ging er auf Paul zu und maß ihn mit einem seltsamen Blick.
»Werde ich auch Gurney verlieren?«, fragte sich Paul. »Wird auch er sich wie Stilgar entwickeln? Werde ich einen Freund verlieren und stattdessen einen Untertan gewinnen?«
»Sie haben keinerlei Waffen bei sich«, sagte Gurney. »Ich habe mich selbst davon überzeugt.«
Er schaute sich um und traf Pauls Blick.
»Veit Rauter Harkonnen befindet sich unter Ihnen. Soll ich ihn von den anderen trennen?«
»Nein.«
»Es sind doch einige Vertreter der Gilde dabei, die alle möglichen Privilegien fordern und sogar mit einem Embargo gegen Arrakis drohen. Ich habe Ihnen versprechen müssen, Ihre Botschaft zu übermitteln.«
»Lass sie nur drohen.«
»Paul«,
zischte Jessica, die jetzt hinter ihm stand.
»Er spricht von der Gilde.«
»Ich werde der Gilde bald alle Zähne ziehen«, erwiderte Paul. Er dachte kurz über die Organisation nach, die bereits seit so langer Zeit existierte, dass sie nur noch ein Parasitendasein führte. Sie war unfähig zu erkennen, wie sehr sie das Leben benötigte, das sie am Leben erhielt. Die Gilde hatte es niemals nötig gehabt, zur Waffe zu greifen. Und jetzt, wo es keinen anderen Ausweg mehr für sie gab, musste sie feststellen, dass sie unfähig war, sich zur Wehr zu setzen. Allein die Tatsache, dass sie Arrakis nicht von Anfang an allein ausgebeutet hatte, zeigte ihre Blindheit. Die Gilde dachte nicht an die Zukunft und das von ihren Navigatoren so dringend gebrauchte Gewürz. Die Quelle war da und sie hatte lange davon profitiert. Offenbar hatte sie angenommen, dass, wenn sie einmal versiegte, anderswo eine neue aufgetan werden konnte. Es war die Schuld der Navigatoren, die die Gilde in diese missliche Lage gebracht hatte. Die kurzweiligen, hellseherischen Fähigkeiten dieser Männer, die dazu dienten, ein Raumschiff gut und schnell durch den Weltraum zu führen, reichten nicht aus, um die Gefahren der Zukunft zu erkennen. Und so hatten die Navigatoren ihre eigene Organisation unbewusst in die Stagnation gesteuert.
»Sie sollen sich ihren neuen Gastgeber nur gut ansehen«, dachte Paul.
»Unter den Leuten befindet sich noch eine Bene Gesserit, die behauptet, mit ihrer Mutter befreundet zu sein«, sagte Gurney.
»Meine Mutter hat keine Freunde unter den Bene Gesserit«, erwiderte Paul. Gurney warf erneut einen misstrauischen Blick um sich und beugte sich dann zu Paul hinüber.
»Tufir ist ebenfalls bei Ihnen, Milord. Ich hatte bisher keine Möglichkeit, ihn allein zu sprechen. Aber er gab mir mit einem Handsignal zu verstehen, dass er mit den Harkonnen zusammenarbeitet, weil er dachte, sie seien tot. Er will auch jetzt bei ihnen bleiben.«
»Tufir ist bei diesen...«
»Er wollte bei ihnen bleiben. Und auch ich hielt es für besser. Falls irgendetwas nicht in Ordnung ist, haben wir ihn jedenfalls unter Kontrolle. Und wenn er zu uns steht, haben wir immerhin ein Ohr am Puls der anderen Seite.«
Paul erinnerte sich an eine seiner Zukunftsvisionen. In einer davon hatte Tufir Hawat eine vergiftete Nadel bei sich getragen, die dazu diente, wie der Imperator es ausgedrückt hatte, diesen aufsässigen Herzog zu beseitigen. Erneut machten die Posten am Haupteingang Platz und senkten die Lanzen. Von draußen wurden Stimmen laut. Das Rascheln kostbarer Gewänder drang an Pauls Ohr. Mit weit ausholenden Schritten, unter denen noch der Wüstensand knirschte, betrat der Padischer Imperator Shaddam IV. Die Halle. Hinter ihm schritt sein Gefolge. Der Imperator hatte seinen Bursekhelm verloren und sein Haar war zerzaust. Die Sardaukar-Uniform, die er trug, war an mehreren Stellen zerrissen. Obwohl er weder einen Gurt noch Waffen trug, schien er von einem Schild seiner starken Persönlichkeit umgeben zu sein. Eine Fremenlanze schoss plötzlich vor und versperrte dem Mann genau an der Stelle den Weg, die niemand überschreiten durfte. Das Gefolge kam aus dem Tritt und prallte aufeinander. Paul sah erstaunte Gesichter und hörte raschelnde Gewänder. Einige der Gesichter kamen ihm bekannt vor. Obwohl ein Großteil der Versammelten lediglich aus Höflingen und Lakaien bestand, die offensichtlich ein kurzweiliges Vergnügen auf Arrakis gesucht hatten und jetzt erstaunt zur Kenntnis nahmen, dass die Bevölkerung dieser Welt den Spieß umgedreht hatte. Paul sah die vogelähnlich leuchtenden Augen der ehrwürdigen Mutter Gaius Helen Moja, während Veit Rauterharkonnen sich etwas im Hintergrund hielt. »Das ist eines der Gesichter, vor denen mich die Visionen gewarnt haben«, dachte er. Er schaute an Veit Rauter vorbei und wurde angezogen von einer Bewegung, die ein Mann machte, dessen spitzes, wieselähnliches Gesicht ihm unbekannt war. Und dennoch wurde er das Gefühl nicht los, diesen Mann fürchten zu müssen. »Warum muss ich mich vor ihm in Acht nehmen?«, fragte sich Paul. Er beugte sich zu seiner Mutter hinüber und flüsterte, »Der Mann, der links neben der ehrwürdigen Mutter steht. Wer ist das?« Jessica blickte auf und erkannte das Gesicht, das sie bereits in den Dossiers von Pauls Vater gesehen hatte. »Graf Fenring«, erwiderte sie. »Der Mann, der vor uns hier war, er ist ein genetischer Eunuch. Und ein Killer. Der Laufbursche des Imperators«, dachte Paul, und es traf sein Bewusstsein wie ein Schlag, dass er in allen möglichen Visionen zwar auf den Imperator selbst, aber nie auf Graf Fenring gestoßen war. Ihm kam zu Bewusstsein, dass er zwar mehrmals seinen eigenen Leichnam in den Strömen zukünftiger Möglichkeiten, nie aber seinen Tod selbst gesehen hatte. Habe ich ihn deswegen nie zu Gesicht bekommen, weil er derjenige ist, der mich töten wird. Der Gedanke machte ihn vorsichtiger. Paul wandte seine Aufmerksamkeit von Fenring ab und musterte die Höflinge und die Sardaukar, die ihn mit bitteren und abschätzenden Blicken ansahen. Manche der Gesichter wirkten, als überlegten ihre Träger ernsthaft, ob sich die unerwartete Niederlage durch einen Überraschungsangriff nicht doch noch in einen nachträglichen Sieg verwandeln ließe. Schließlich wandte sich Paul einer hochgewachsenen, blonden Frau zu. Ein hübsches Gesicht mit grünen Augen und reiner Haut starrte ihn an. Sie wirkte gelassen, unbeteiligt und schien nicht einmal eine Träne vergossen zu haben. Ohne dass man es ihm zu sagen brauchte, wusste Paul, dass es Prinzessin Irulan war, die dort vor ihm stand. Auch sie hatte die Ausbildung der Bene Gesserit genossen. Er kannte ihr Gesicht aus mehreren Visionen. »Sie ist der Schlüssel«, dachte er. Die in der Mitte der großen Halle zusammengetriebenen Leute begannen sich plötzlich zu bewegen. Zwischen ihnen tauchte Tufia Havard auf. Auch er war älter geworden mit den Jahren. Seine Schultern hingen tiefer. »Da ist Tufia Havard«, sagte Paul. »Lass ihn heraus, Gurney.«
»Milord«,
sagte Gurney unsicher. »Lass ihn heraus«, wiederholte Paul. Gurney nickte. Sobald die Lanze, die die Gruppe in ihrer Bewegung einengte, sich hob, taumelte Havard nach vorn. Hinter ihm wurde der Kreis wieder geschlossen. Rheumatische Augen sahen Paul an, spürten die herrschende Spannung, die sich unter den Leuten des Imperators breitmachte. Havard machte einige Schritte auf Jessica zu und sagte,
»Milady, erst heute habe ich erfahren, wie sehr ich Ihnen in meinen Gedanken Unrecht tat. Es steht mir wohl nicht mehr zu, Sie um Vergebung zu bitten.«
Paul wartete ab, aber seine Mutter schwieg. »Tufir, alter Freund«, sagte er schließlich. »Ich hoffe, es fällt dir auf, dass ich den Rücken mal wieder der Tür zuwende.«
»Das Universum ist voll von Türen«, sagte Havard.
»Bin ich der Sohn meines Vaters?«, fragte Paul.
»Eher der ihres Großvaters«, brummte Havard. »Nicht nur ihre Blicke, auch ihre Bewegungen gleichen den seinen.«
»Und dennoch bin ich der Sohn meines Vaters«, sagte Paul. »Ich sage dir, Tufir, dass du als Lohn für all die Jahre im Dienst meiner Familie alles von mir verlangen darfst. Wirklich alles. Soll ich dir mein Leben schenken, Tufir? Es gehört dir.« Paul machte einen Schritt nach vorn, legte die Hände an die Seiten und sah den Ausdruck höchster Wachsamkeit in Tufirs Augen. »Er hat gemerkt, dass ich über diesen Verrat Bescheid weiß«, dachte er.